gut, Fuad. Forensische Methoden und Zufall. Gefühlt sollte es doch keine aktuellen Fälle von Foodford mehr geben. Wird doch aufgrund der ehemaligen Fälle gezielt untersucht. Umso überraschender ist es, dass 4 von 5 der aktuellen Fälle aus der Top 10 bzw. der Top 12 Liste stammen. Herzlich willkommen zum Bears Podcast, Bericht für die Lebensmittelbranche. Mein Name ist Ado Langbeet, ich bin Geschäftsführer von Bears. Hierzu gehören Bears Digital, der Bears Verlag und die Bears Akademie. In dieser Folge erfahren Sie von Herrn Dr. Andreas Müller aktuelle Fälle von Foodford und warum erfolgreiche Nachweise von Verfälschungen nicht immer zu feiern sind. Denn es bleibt immer die Frage, was denn nicht nachgewiesen wurde. Herr Dr. Müller ist Diplomphysiker und promovierter Werkstoffwissenschaftler. Er arbeitet seit 2009 in der Lebensmittelsicherheit. Nach vielen Jahren bei einem internationalen Labordienstleister machte er sich selbstständig. Zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten zählen heute forensische Inspektion, Kausalkettenaufklärung sowie Risikoanalysen mit besonderer Erfahrung in den Bereichen Foodford und Fremdkörperaufklärung. Hören Sie nun seine Erfahrungen.
Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Andreas Müller von steminfoodsafety.de. Ich bin Freiberufler und zu meinen Hauptaufgaben gehören forensische Audits. Forensische Audits, dahinter verbirgt sich alles an thematischen Audits, was jetzt nicht unmittelbar mit den Standards und den Checklists zu tun hat. Fremdkörperfunde, die sich nicht aufklären lassen, Allergenverschleppung, Kontamination und insbesondere Food Fraud und Lebensmittelkriminalität. Innerhalb der Gruppe der forensischen Audits sind tatsächlich 2/3 etwa belegt durch das Thema Food Fraud. Und in den letzten Jahren sind da international ungefähr 150 Fälle zusammengekommen und über einige der Highlights oder Lowlights, je nachdem wie man möchte, werde ich heute berichten. Natürlich stellt sich schon die Frage, kann man zum Thema Food Fraud eigentlich noch irgendetwas Überraschendes, irgendetwas Neues berichten? Klar, die Kreativität von Tätern ist da zum Teil sehr, sehr stark ausgeprägt. Aber seien wir ehrlich, pro Tag werden rund 400 Publikationen zum Thema Food Fraud ins Netz gestellt. Eigentlich müsste man doch annehmen, alles ist gesagt. Und in dem Zusammenhang habe ich mir dann auch die Bears-Zeitschrift Food und Hygiene angeschaut, die gestern reingeflattert ist. Und da werden ja auch wichtige Portale abgefragt und zusammengefasst. Und ist man da bei den Einträgen überrascht? Diätische Lebensmittel haben wir da, das ist schon ein bisschen überraschend. Dann haben wir Fisch und Fischprodukte, alkoholische Getränke, fette Öle, Olivenöl. Und in einem ganzen Artikel dann auch etwas zum Thema Honig. Und irgendwie hat man zu allen schon immer wieder mal was gehört, oder? Man glaubt doch, dass dort die Analytik so weit fortgeschritten ist, dass man nahezu alles an Verfälschung mit hoher Sicherheit herausfiltert und da auch keine Risiken mehr weitertransportiert zu Verbrauchern. Und mit Ausnahme vielleicht der diätischen Lebensmittel sind natürlich die gefundenen Fälle, die hier publizierten Fälle, auch Teil der berühmten Liste der Top 10 oder Top 12 gefährdeten Produkte. Sie wissen, Olivenöl und Getreide inklusive Reis, Fisch, Meeresfrüchte, Fleisch, Fleischprodukte, Bioware, Honig, Kaffee, Tee, Gewürze, Milch, Wein und Spirituosen, Obstsäfte, bestimmte. Das sind so immer die Top-Fälschungsziele. Und da haben wir jetzt hier natürlich einen quasi statistischen Beweis. 4 von 5 beschäftigen sich genau mit dieser Top 10 oder Top 12 Liste. 4 von 5 Meldungen spielen sich im Bereich der top gefährdeten Produkte ab. Als berufsparanoider Forensiker habe ich da ein Störgefühl. Und zwar kennen wir auch aus anderen Disziplinen den Begriff des Survivorship Bias. Rudimentär formuliert bedeutet das, dass man Erfolge, in diesem Fall vielleicht Fahndungserfolge und die daraus abgeleiteten Maßnahmen, Korrektur, Präventivmaßnahmen, überproportional feiert, zelebriert und sichtbar macht, während die Misserfolge unterrepräsentiert sind. Und das kann ein Problem sein. Gerade wenn große Mengen im Spiel sind und die Verfälschungen eher an eine überambitionierte Prozessoptimierung erinnern als an einen tatsächlichen Fälschungstatbestand, dann ist auch die Aufmerksamkeit weniger hoch, weil es kein gesundheitsgefährdendes Thema ist und medial ist es nicht interessant, es ist wenig spektakulär. Und wenn sich das Ganze zyklisch immer und immer weiter bewegt im Bereich der Top 10, Top 12 Produkte, dann besteht durchaus die Gefahr, dass man auf den anderen Augen ein kleines bisschen blind wird. Ich nehme hier gerne das Beispiel eines Herstellers von Glaskonserven, Glaspräserven. Dieser hatte mit hoher Kompetenz das zugrunde liegende Patent zur Füllmengensteuerung invers gelesen und das dann technisch übersetzt in eine periodisierte Kontrolle der tatsächlich abgefüllten Menge, und zwar synchron mit den Probenamen für die statistische Gewichtsüberprüfung und das Befüllen der Qualitätsdokumente. Das Ganze war sowohl mathematisch als auch technisch hochgradig anspruchsvoll, aber im Ergebnis konnte dieser Hersteller eine systematische Unterfüllung erzielen bei perfekt aussehenden Qualitätsdokumentationen. Die für die Eigenkontrollen eingesetzten Dienstleistungslabore haben natürlich mitunter Unterfüllungen bemängelt. Die bezogen sich natürlich auf die untersuchte Stichprobe. Es waren üblicherweise kleine Stichproben, sodass man zwar eine Bemängelung hat formulieren können, aber nicht wirklich eine harte Beanstandung, weil einfach die Statistik, die Zahl der untersuchten Proben nicht robust genug war. Der Hersteller wiederum war sich nach etlichen Stellungnahmen, bei denen er immer wieder nachweisen konnte über seine Qualitätsdokumentation, dass alles seine Richtigkeit hat, war sich seiner Sache so sicher, dass er dann den verheerenden Fehler gemacht hat. Er hat die eingekauften Glascontainer verkleinert, damit einfach die Optik auch stimmt. Und es ist dann durch einen Zufall herausgekommen, dass in die verwendeten Glasbehälter die deklarierte Nennfüllmenge gar nicht erst reingeht. Und dann ist natürlich große Aufregung. Wir sprechen hier natürlich nur von einigen Gramm oder Millilitern pro Packung, aber wir haben hier einen Skaleneffekt, weil wir Millionen von Verpackungen haben, die in dem Fall unterfüllt waren. Hier hatten wir Manipulationen der Füllmenge, des eingesetzten Gewichts und damit eine Verlängerung der Reichweite an Vorräten. Bei einer anderen Klasse von Verfälschungen werden wertgebende Bestandteile eines Lebensmittels substituiert. Auch hier sind bei den, sag ich mal, kommerziell relevanten Fällen durchaus große Mengen im Spiel. Ich denke da an die Manipulation des Fettgehalts bei Milch zum Beispiel. Hier wird Milchfett durch Wasser substituiert. Sowas kommt vor. Es gibt allerdings auch Fälle, die haben einen gewissen Niedlichkeitscharakter und man kann nicht unbedingt von einer Verschlechterung des Produkts sprechen. Ich denke hier zum Beispiel an Rosemarie und ihr Restaurant. Rosemarie hat Petersilie gestreckt mit Cannabis zur Verbesserung der Kundenbindung, was funktioniert hat, aber letztendlich auch nicht legal ist. Zumindest noch nicht. Zwinker, zwinker.
Eine kurze Unterbrechung. Auf dem Online-Seminar Foodfraud Prävention 2.0 Gutes Risikomanagement als Ihr Schutzschild erfahren Sie von Herrn Dr. Andreas Müller an nur einem Tag, wie sie ihre Präventionsstrategie deutlich verbessern. Sie setzen das interdisziplinäre Horizont-Screening gezielt ein und sichern die Rohwarnqualität. Sie schützen sich vor Tätern und erfüllen Anforderungen der Standards. Sensorik und Laboranalytik nutzen sie für ihre Ermittlungen. Insgesamt minimieren sie ihr Risiko und beherrschen die Gefahr von Täuschungen. Für weitere Informationen zum Online-Seminar gehen Sie bitte im BEAR-Shop auf die Seite www.beers.de/7572 oder senden eine E-Mail an akademie@beers.de. Und nun geht es weiter mit den Ausführungen von Herrn Dr. Müller.
Ein weiteres Themenfeld, bei dem die Aufmerksamkeit hier und da nachlässt, ist der kritische Umgang mit der eingesetzten Laboranalytik zur Abwehr von Food Fraud. Wir sehen natürlich, dass gerade die zielgerichtete Analytik zur Abwehr von Food Fraud häufig eine gewisse Divergenz hat. Das bedeutet, jede einzelne Markersubstanz, jedes Markermolekül, das auf eine bestimmte Fälschungsmethode hinweist, kommt mit einem eigenen Strauß von analytischen Methoden, die exakt diese eine Verfälschung nachweisen, was dann natürlich dazu führt, dass eine hohe Sicherheit nur durch ein sehr großes Budget dargestellt werden kann. Was letztendlich dazu führte, dass man die Screening-Methoden stärker in den Vordergrund stellt, ungerichtete Analysen. Und hier sind Fälscher auch durchaus immer wieder mal für Überraschungen gut. Von der Liste der top gefährdeten Produkte ist Honig ein ganz tolles Beispiel. Hier existieren wirklich sehr, sehr viele gerichtete, zielgerichtete Methoden, aber auch sehr robuste und inzwischen gern angewendete Screening-Methoden, ungerichtete Methoden, die mit dem Nebeneffekt kommen, dass die eingesetzten Instrumente nicht immer ganz billig sind, was bedeutet, dass man sich auch auf Honig im Labor spezialisieren kann. Eine interessante Fragestellung beim Honig ist dann die Herkunft des Zuckers. Hier wird üblicherweise geschaut, kommt der Zucker im Honig von Nektarpflanzen? Ist es ein C3- oder C4-Zuckerstoffwechsel? Und davon ausgehend schließt man, ist möglicherweise ein Sirup, ein Fremdzucker zugesetzt worden. Wenn man sich dann als Forensiker mit den Herstellern von zum Beispiel Reissirupen beschäftigt, aus ganz anderen Gründen eigentlich, dann erlebt man hier und da schon mal eine Überraschung. Da werden praktisch unter Pharmabedingungen große, riesige Retorten betrieben, wo oben Reis reinkommt, unten Sirup raus. Das Ganze wird mikrobiologisch hergestellt und im Kleingedruckten der Sirup-Spezifikation und dann im Großgedruckten auch in der Internetbewerbung steht dann drin, wir können simulieren ein NMR-Spektrum, das entweder C3- oder C4-Stoffwechsel vortäuscht. Das steht natürlich nicht genauso drin, aber sinngemäß. Ein auf Honiganalytik spezialisiertes Labor hatte mich mal beauftragt, auf einem meiner Audits dann eine solche Reissirupprobe mal mitzubringen. Man war über diese Werbung im Internet auf einer ganz normalen Handelsplattform war man gestolpert. Und dann hat man diesen Reissirup mal grob charakterisiert, in eine nicht zielgerichtete Analytik reingehalten, ein erstes Screening durchgeführt und das Feedback war etwa, da hat doch der Hersteller einen richtigen Honig genommen und das als Reissirup verkauft. Das ist dann sowas wie inverser Food Fraud, würde ich da mal sagen. Wird weitere Analytik angewendet, ist der Reissirup natürlich sehr schnell enttarnt. Das ist nicht wirklich ein großes Problem, aber ein erstes Screening täuscht dir schon einen Honig vor. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Große Abnehmer für diese Art von Reissirup sitzen in Südamerika Und wenn man weiß, dass ein Großteil des Nicht-EU-Honigs aus Südamerika importiert wird und es dort auch tatsächlich Lieferanten gibt, die Pollenmischungen in Fläschchen verkaufen, dann wird für einen Forensiker plötzlich eine Kausalkette sichtbar, die möglicherweise aktiviert wird, aber die vielleicht auch eine andere Kombination von Analytiken zum Nachweis eines authentischen Honigs dann nahelegt. Der Müller möchte natürlich überhaupt nicht den Eindruck erwecken, dass Honig und die Authentizität von Honig in Deutschland nicht gewährleistet sei. Honig ist einer der Waren, die in Deutschland mit hoher Kompetenz, mit hoher Dichte sehr, sehr in die Tiefe analysiert und überprüft werden, sodass wir hier eine sehr, sehr hohe Verbrauchersicherheit haben. Wofür ich Werbung machen möchte, ist, wenn immer die Möglichkeit besteht, Überprüfungsarchitekturen durch Laboranalytik dynamisch zu gestalten, diese Möglichkeit auch genutzt wird. Durch Kombination von Methoden, durch andere Philosophien, wie man Authentizität überprüft, wird man zu einem beweglichen Ziel für potenzielle, auch hochkompetente Fälscher. Und das hat ein enormes Abschreckungspotenzial. Das heißt, gestalten Sie Prüfpläne dynamisch, nehmen Sie immer wieder auch variierende Methoden für denselben Zweck, wenn die Warengruppe und die Analytik das hergeben. Und erweitern Sie einen starren Prüfplan durch agile Elemente und das erhöht den Sicherheitslevel von Produkten im Hinblick auf Verfälschungen enorm. Ein weiteres Feld, bei dem ich mich als Forensiker im Bereich Food Fraud wirklich sehr unwohl fühle, ist die stereotype Behandlung von Tätern. Wissen Sie, wir haben Tausende, vielleicht Zehntausende von Labormethoden, mit denen wir die verschiedenen Produkte überprüfen können, mit denen man ganz, ganz viele unterschiedliche Aspekte, Attribute von Materialien, von Rohmaterialien, von Endprodukten bis ins kleinste Detail in die Tiefe analysieren kann. Das ist der Produktaspekt. Wir haben dann bei den Prozessen Standards, die hunderte von Seiten umfassen, viele, viele Seiten von Checklisten, Audits, die speziell auf Prozesse abstellen, auf Prozesssicherheit. Na klar ist da auch Food Fraud mit dabei und Risikoanalyse und Einschätzungen hast du nicht gesehen. Aber der Täter ist einfach bloß ein Stereotyp, ein geldgieriger Krimineller. Das ist mir ehrlich gesagt zu einfach und mit den 150 Fällen, die ich im Rucksack habe, muss ich sagen, es ist deutlich differenzierter und wenn man sich mit dem Thema etwas intensiver beschäftigt, hat man auch die Möglichkeit im Bereich der Prävention, im Bereich des Täterverständnisses, der Antizipation von bestimmten Fälschungsmechanismen einen sehr, sehr großen Schritt nach vorne zu tun. Der erste Zugang zu dem Thema Täter ist natürlich, wie funktioniert Food Fraud überhaupt im Täterunternehmen? Ist es einfach eine Veruntreuung von wertvollen Materialien und eine simple Substitution? Mache ich möglicherweise irgendwelche Vitaminprämixe direkt zu Cash und ersetze das zum Beispiel durch aromatisierten, schnell löslichen Früchtetee? Ja, wirklich. Oder sind möglicherweise die Prozesse etwas komplexer? Der Zugewinn, den man immer wieder unterstellt, ist kein direkter. Habe ich eine größere Materialreichweite? Habe ich irgendwo Einsparungen? Sind irgendwelche betriebswirtschaftlichen Kennzahlen beeinflussbar durch Fraud, sodass ich dann als Täter möglicherweise indirekt über irgendwelche zusätzlichen Boni einen Vorteil bekomme? Diese Fragen kann man sich stellen und es gibt typische Anzeichen in einem Unternehmen, die auf das eine oder das andere an Mechanismus hindeuten. Daran anschließend natürlich sofort die Frage, wer ist denn überhaupt im Unternehmen qualifiziert, an betriebswirtschaftlichen Kennzahlen zu partizipieren und davon einen Vorteil zu erlangen? Das sind typischerweise Führungskräfte oder Produktionsleitungen, Bereichsleiter, vielleicht sogar die Unternehmensleitung selber. Das ist ein komplett anderer Mechanismus als dieser direkte Tatbestand, bei dem vielleicht ein kleines konspiratives Grüppchen von strategisch wichtigen, für die Fälschung strategisch wichtigen Personen im Unternehmen Materialien veruntreut und das veruntreute Material direkt zu Cash macht. Jede dieser Konstellationen kommt natürlich mit einem eigenen Satz von typischen Indizien. Mal bemerkt das Controlling, dass bestimmte Reichweitensprünge von teuren Waren vorhanden sind. Oder die Marktbeobachtung, der Vertrieb, die Kundenbetreuung bemerkt, dass auf irgendwelchen Bewertungsplattformen Produkte immer sehr heterogen bewertet werden. Und als Forensiker guckt man sich natürlich auch die Standardthemen an, wie Abfallbilanzen, Vorgänge im Unternehmen, tatsächlich Plausibilitätsbetrachtungen, wie zugekaufte Ware und abverkaufte Ware zusammenpassen, was häufig nicht sehr zielführend ist, weil der Prozess der Herstellung oft sehr komplex ist und Spielraum lässt. Will sagen, man geht natürlich gut vorbereitet in so ein forensisches Audit rein, muss aber auch tatsächlich in gewissen Bereichen intuitiv arbeiten und vertiefen. Dabei erlebe ich immer wieder, insbesondere wenn mich produzierende Lebensmittelunternehmen beauftragen, dass der Fokus auf der Lieferantenwelt liegt und dass man im Prinzip die Risiken, die im eigenen Unternehmen möglicherweise bestehen, gar nicht auf dem Schirm hat. Zumindest war das in der Anfangszeit meiner Tätigkeit so der Fall. Inzwischen ist fast die Hälfte meiner Einsätze im produzierenden Unternehmen tatsächlich im eigenen Unternehmen, weil man exakt nach diesen kleinen verschworenen Grüppchen sucht, die Ware veruntreuen, direkt zu Cash machen und dadurch nicht nur dass die Produktqualität in Frage stellen, möglicherweise die Sicherheit, aber auch einen schweren indirekten Schaden verursachen können für das Unternehmensimage. Diesen Blick nach innen findet man nicht sehr oft repräsentiert in irgendwelchen Qualitätsmanuals oder Manuals, die den Konformität mit bestimmten Standards herstellen. In der Regel liegt der Fokus bei Lieferanten und das eigene Unternehmen ist irgendwie außen vor, was eine gewisse Flanke aufmacht für Food Fraud im eigenen Unternehmen. Damit noch ein paar vertiefende Worte zu den Tätern, die ja häufig darauf reduziert werden, dass sie kriminell sind und geldgierig, was, wie wir gleich sehen werden, nicht immer wirklich angemessen ist. Und eigentlich ist ja schon intuitiv klar, dass zwischen einem Täter, der eine elektronische Schaltung entwickelt und die versteckt in eine In-situ-Messeinrichtung, in eine Inline-Messeinrichtung einbaut, um das Messergebnis zu manipulieren, um daraus wiederum zum Beispiel eine erweiterte Fettreichweite zu erzielen bei einem Produkt, bei dem Fett eine wertgebende Eigenschaft ist, dass zwischen einem solchen Täter und der Rosemarie, die Petersilie mit Cannabis streckt, oder einem Hersteller von Haselnussmehl, der ranziges Haselnussmehl anröstet und das verklappt in frischem Haselnussmehl, dass zwischen diesen verschiedenen Tätern doch irgendwo ein intellektueller Unterschied besteht. Ich verwende sehr gerne von mir willkürlich gewählte Täterklassen, das ist so eine Art Profiling, die typische Charakteristiken haben, wie sie arbeiten. Ja, ich sag mal ein paar Beispiele. Da gibt es den Traditionellen, der lebt so in seiner eigenen Welt, wendet immer wieder Fälschungsmechanismen an, hält sich dann an der Stelle auch für schlau, aber im Prinzip ist das abgedeckt durch unsere Top 10. Da sind dann auch die Produkte drin, die da gefährdet sind. Da erwartet man typischerweise nichts Neues, sondern hat man Standardrisiken. sehr, sehr einfach, eigentlich das aufzudecken und auch Kontermaßnahmen dann einzurichten. Dann gibt es damit verwandt eine Täterklasse, die heißt Retro. Die nenne ich so. Das sind Täter, die alte Fälschungsmethoden wieder neu beleben. Die sind aus der Mode gekommen, da kontrolliert niemand mehr drauf, aber sie existieren, sie können angewendet werden und mitunter sind die dann auch durchaus erfolgreich mit ihren Fälschungen und auch hier ist der Schwierigkeitsgrad nicht so besonders hoch, aber man muss halt auf dem Schirm haben, dass es Möglichkeiten gibt, zum Beispiel Kürbis zu Ananas zu verwandeln und in gefrorene Obstmischungen einzubrauen oder einzumischen. Und das sind solche typischen Retro-Themen. Dann gibt es zwei Tätergruppen, die häufig in der Kombi auftreten. Das sind die, ich nenne sie so, die Kreativlinge und die Experten. Die Experten kennen in der Regel das Produkt sehr, sehr gut. Sie kennen die Einflüsse von irgendwelchen Maschinenknöpfen auf die Produktqualität sehr, sehr gut. Sie wissen, wie die Messungen funktionieren. Sie wissen, wie die Steuerungen funktionieren. Sie haben eine extrem hohe Kompetenz auf der technischen Seite. Sie kennen auch die amtlichen Methoden, die eingesetzt werden, sehr, sehr gut und insbesondere auch die Grenzen von offiziellen Methoden. Und die Kombination mit Kreativlingen, die neue Dinge einfach ausprobieren, die sich alte, aufgeklärte Fälle ansehen und sagen, Mensch, warum ist hier, sag ich mal, aus Sinne eines Food-Fraud-Täters lohnendes Geschäft tatsächlich geplatzt? Können wir hier vielleicht was kopieren und ein anderes Material nehmen und dann funktioniert das vielleicht doch? Die Kombination ist für einen Forensiker sehr anspruchsvoll und kommen aber auch mit bestimmten Anzeichen und bestimmten Warengruppen, bestimmten Betriebsorganisationen, die einfach auch solche Täter begünstigen. Und dann gibt es noch eine Täterklasse, die ich mal vorsichtig nenne. Vorsichtige Täter. Die tummeln sich üblicherweise im Bereich der Prozentverfälschung. Die verfälschen mit arteigenen Substanzen. Das ist auch sehr anspruchsvoll. Und was man immer wieder sieht, wenn man solche Fälle halt wirklich aufklärt, ist, dass sich die Täter hier externen Zwängen untergeordnet fühlen oder auch sag ich mal, ethische Gründe anführen, wie zum Beispiel, ja, ich weiß jetzt hier, dieser Container, ein Rohmaterial, der ist zwar nicht verkehrsfähig, aber deswegen ist es ja nicht wirklich schlecht. Und dann wird dieser Container mit nicht verkehrsfähiger Ware dann doch irgendwie verwertet. Jede dieser Täterklassen kommt mit einem eigenen Satz an Anzeichen, die man üblicherweise bei Audits, bei Begehungen bemerkt, das müssen nicht unbedingt Themenaudits sein zum Thema Food Fraud, das können ganz normale Audits sein, aber so ähnlich wie man auf, ich weiß nicht, auf fehlende Fliegengitter, auf Risse in irgendwelchen Plastikabdeckungen achtet im Bereich von Betriebssicherheit, HACCP und so weiter, beginnt man als Food Fraud Forensiker auf bestimmte Dinge zu achten, die dann in der Kombination auf ein Risiko hindeuten. Daraus abgeleitet entwickelt man dann Hypothesen, wie ein Produkt möglicherweise gefälscht wird oder wo vielleicht auch in der Abwehr des Unternehmens gegenüber, sag ich mal, Vorlieferanten Lücken bestehen. Und dann kann man da auch dann tatsächlich gezielt nachprüfen, ob was passiert und das System dann auch in der Folge dichter machen. Für Hinweise zur praktischen Umsetzung aller dieser Elemente und ich mal mehr Kontext, dass diese ganzen Einzelthemen auch zu einem Gesamtkonzept zusammenwachsen, fehlt natürlich in so einem Podcast die Zeit. In meinen Seminaren tue ich das und mitunter kommen dort spontane Reaktionen, die da heißen, Mensch, das ist zwar alles interessant und sicherlich sehr, sehr hilfreich, aber um sowas zu implementieren, dafür haben wir die Ressourcen gar nicht. Da müsste man ja viel, viel mehr Ressourcen haben, weil das ist ja alles zusätzliche Arbeit. Das ist tatsächlich nur bedingt richtig. Ausnahmslos alle Unternehmen, bei denen ich das Privileg hatte, an einem Food-Fraud-Abwehrkonzept mitzuarbeiten, haben sich hier darauf abgestützt. Und klar, wenn man von einem bestehenden System kommt, gibt es einmalige Change-Aufwände. Das ist das Typische bei Projekten, die Veränderungen beinhalten. Aber nachdem diese Systeme in Betrieb gegangen sind und in der Routine angewendet werden, ist durchgängig die Meinung vertreten, dass die Ressourcen tatsächlich ausreichen. Man ist vielmehr deutlich glücklicher als vorher, weil man das Gefühl hat, dass man die bestehenden Ressourcen nicht auf Routineaufgaben verschwendet, sondern wirklich zielgerichtet sich mit den Risiken auseinandersetzt und diese abwendet. Und das macht natürlich auch das Leben durchaus interessant. In diesem Sinne hoffe ich, ich konnte Sie ein bisschen in die vertiefte Materie der Food Fraud Forensik einführen, das Ganze ein bisschen anteasern. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht das Gespräch vertiefen können in einem der Seminare, die ich gebe. In diesem Sinne herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
Das waren die Ausführungen von Herrn Dr. Andreas Müller zu Food Fraud. Wie Sie durch ein optimiertes Risikomanagement Ihr sicheres Schutzschild im Unternehmen installieren, erfahren Sie auf dem Online-Seminar zur Food Fraud Prävention 2.0 am 7.11.2023 von Herrn Dr. Müller. Für weitere Informationen zum Seminar gehen Sie bitte im BEARS-Shop auf die Seite www.bears.de/7572. Bis zur nächsten Folge. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ihr Arno Langbein.